politische Anmerkungen und Einschätzungen und unterhaltsame Geschichten. Der bekannte SPD-Politiker, Parteichef und Vizekanzler Franz Müntefering war zu Gast zum himmlischen Dinner im Hofgut Himmelreich im Kreis Breisgau Hochschwarzwald. Müntefering hat mit dem Leiter des SWR-Studios Freiburg, mit Christoph Ebner, über seine Herkunft aus einfachen Verhältnissen im Sauerland gesprochen, über seine vielen Jahre im Dienste der deutschen Sozialdemokratie und über die Herausforderungen politischen Handelns durch einen Krieg mitten in Europa. Müntefering hat das Publikum mit Anekdoten aus seinem Politikerleben unterhalten. Hören Sie jetzt eine Aufzeichnung vom Mittwoch, 11. Mai 2022. Produktion Studio Freiburg.
Himmlisch deswegen, weil wir hier im Gasthaus Himmelreich sitzen. Und himmlisch, weil ich mich mit einem ganz besonderen Gast unterhalten darf, mit ihm essen darf, mit ihm reden darf, mit Franz Müntefering. Bundesarbeitsminister, Vizekanzler, SPD-Generalsekretär, SPD-Chef. Und um mal einen vielleicht etwas abgedroschenen Begriff zu pflegen, der aber hier genau ins Schwarze oder ins Rote trifft, SPD-Urgestein. Ich freue mich sehr, dass sich Franz Müntefering heute Abend Zeit genommen hat für uns, denn er hat immer noch einen sehr vollen Terminkalender. Er ist viel unterwegs, auch wenn er nicht mehr aktiv im Sinne von hauptamtlich in der Politik mitmischt. Franz Müntefering ist Jahrgang 1940, also genau 20 Jahre älter als ich, und ist im Sauerland aufgewachsen. Für alle, die in Heimatkunde nicht aufgepasst haben, der Hinweis: Das Sauerland liegt im Süden Westfalens, Lüdenscheid, Arnsberg, Iserlohn liegen dort. Heute Abend essen wir gemeinsam und unterhalten uns in den Essenspausen. Herr Müntefering, dürfen wir das überhaupt? Bei mir zu Hause im katholischen Hotzenwald hieß es, beim Essen wird nicht geredet, da wird gegessen. Beim Nachtessen wird geschwätzt. So hieß es zu Hause. Wie war das im Sauerland?
Ungefähr auch so, glaube ich. Aber wir haben das ja auch getrennt hier, das Essen und das Sprechen. Das
ist genau richtig. Also essen werden wir weitgehend in Ruhe. Da bleiben die Mikrofone aus. Das heißt immer, dass da eine die interessantesten Gespräche stattfinden. Aber die Essenspausen sind etwas länger vorgesehen. Wir haben also Zeit, länger als bei einem normalen Dinner. Wir haben Zeit für unsere Gespräche. Ja, und kommen dann zwischen den Gängen in die Gänge für unsere Unterhaltung. Franz Müntefering, wir sind zum Essen hier. Wie wichtig ist Ihnen regionale Küche?
Na gut, ich habe im Sauerland das kennengelernt, was es da gab. Wir hatten einen Garten. Ich habe von meinen Eltern gelernt, wie man einen Garten macht, so nennt man das, wie man gräbt, wie man pflanzt. Und ich hatte eigene Beete, Tomaten und Zwiebellaub und sowas konnte man ernten und Suppengrün. Das wusste man und die Mutter schickte einen dann los, während sie kochte, geh mal in den Garten und hol mal das oder das, Tomaten und so weiter. Gab es natürlich auch und ich wusste, wie man Kartoffeln pflanzt und wie man die aufzieht und dicke Bohnen. Und einmal war eine Cousine bei mir, die ist einfach über mein Beet gelatscht. Das habe ich ihr sehr übel genommen. Mein Leben lang, die hatte keinen Sinn dafür. Also Garten habe ich große Sympathie dafür. Und alles, was da so wächst, das war auf dem Tisch. Das war halt so. Es gab ja keinen Kühlschrank. Es wurde eingekocht und so wurde halt gelebt.
Kochen Sie zu Hause?
Ich nicht. Ich habe es in meinem Leben hingekriegt, dass alle, die rund um mich herum sind, immer sagen, bleib da runter, das gibt ein Unglück. Das Einzige, wo ich gut bin, ist spülen und abtrocknen. Ja.
Bei welchem Essen geht Ihnen aber so richtig das Herz auf? Gibt es sowas wie ein Lieblingsgericht von Ihnen?
Dicke Bohnen und Speck. Das ist aber was, was nicht überall in Deutschland gerne gegessen wird. In Berlin wollte ein Journalist mit mir essen und hat auch gefragt. Dann hat er gut, dann besorgt die dicke Bohnen und Speck, haben die Berliner aber nicht hingekriegt. Die sagten in dem Lokal, das sind Saubohnen und das ist was für Schweine und nicht für Menschen. Aber dicke Bohnen mit Speck mache ich einfach gerne. Ich will nur ehrlich sein, deshalb sage ich das ja.
Also bei uns hier in der Region heißen sie auch Saubohnen.
Ja.
Und sie sind super lecker. Ja. Und mittlerweile sind sie auch auf dem Markt wieder erhältlich. Also nicht nur als Schweinefutter sozusagen, sondern also die Genießer kennen das sehr, sehr gut. Und bei uns wird es auch, denke ich, in der Regel mit Speck gekocht.
Pluspunkt für Freiburg, ja.
Und für Baden-Württemberg. Genau. Also was die Region angeht, glaube ich, in Sachen Essen und Trinken sind wir da gut aufgestellt. Aber wenn das Essen vorbei ist, räumen Sie da die Küche auf oder Ihre Frau?
Unterschiedlich. Also da bin ich mit dabei. Ich bin im Haushalt genauso. Also ich meine, Wäsche waschen muss man heute nicht mehr. Da macht alles die Maschine. Aber darauf achten, dass das alles im Haushalt klappt, das gehört zum Leben mit dazu. Da habe ich auch keine Probleme mit. Ja, das mache ich ganz gern.
Heute haben wir den großen Vorteil, wir müssen nicht aufräumen, wir müssen auch nicht kochen. Wir befinden uns im Gasthaus Himmelreich, inmitten von wunderbaren, neugierigen Menschen, die etwas erfahren wollen von Ihnen, Herr Müntefering, oder Sie kennenlernen wollen oder Sie noch besser kennenlernen wollen. Wir beide, Franz Müntefering, Christoph Ebner, sitzen an einem wunderschönen alten Tisch in einem Schwarzwald-Gasthaus. Das ist fast ein bisschen romantisch hier, an einem kleinen Tisch in der Mitte. Um uns herum Gäste, die gemeinsam mit uns essen und zwischen den einzelnen Gängen zuhören wollen. Das Gasthaus Himmelreich ist ein besonderes Haus, denn hier arbeiten Behinderte und Nichtbehinderte gemeinsam in Küche und Gastraum als eines der ersten sogenannten inklusiven Projekte in der Region Freiburg. Ja, und in dieser Runde vielleicht ein Applaus für alle, die uns heute umsorgen und bekochen. Zur Konzeption gehört auch, dass die Produkte, die hier verwendet werden, nahezu ohne Ausnahme aus der Region kommen. Zum Beispiel das Fleisch aus tierwohlgerechter Erzeugung. Alle Zutaten sind bio, auch die Getränke aus dem Schwarzwald und vom Kaiserstuhl. Gutes Essen, gemeinsam am Tisch sitzen nach der Arbeit, sich dabei austauschen. Kennen Sie das auch aus Ihrer Kindheit in der Nachkriegszeit?
Ja, und ich glaube, dass das, wenn wir überhaupt eine Leitkultur haben, um das Wort gleich einzuführen, dass das eine Leitkultur ist, miteinander essen und miteinander reden. Und ich empfehle unserer Generation, den Älteren, sehr darauf zu achten, dass das auch unsere Kinder und Kindeskinder noch mitbekommen, dass man sich ab und zu zusammensetzen sollte und alles wegtun, was einen mit der Welt verbindet, an Handy und so weiter, und einfach den anderen anguckt und mit dem anderen redet. Das ist etwas ganz Wichtiges, was an manchen Stellen verloren geht, habe ich das Gefühl.
Wie haben Sie Ihre Kindheit in Erinnerung?
Gut. Es war Krieg. Ich bin 1940 geboren, Anfang. Mein Vater sollte eigentlich mit nach Russland, aber dann war ich unterwegs. Deshalb ging er mit Rommel in den Süden, vielleicht für ihn günstig, man weiß es ja nicht. Jedenfalls Krieg mit meiner Mutter allein in einer sehr kleinen Wohnung. Bomben, die die Talsperre bombardierten, wo 2000, 3000 Zwangsarbeiterinnen ertranken. Bomben, die fielen, Flugzeuge, die abgeschossen wurden. Zum guten Schluss deutsche Soldaten mit erhobenen Händen und hinter ihnen Deutsche mit dem Gewehr im Anschlag. Ich habe nicht gesehen, dass einer da erschossen wurde, aber das waren Soldaten, die hatten flüchten wollen in den letzten Tagen und nur wenige von denen sind heile da durchgekommen. Meine Spezialaufgabe war abends das Fenster zu verdunkeln. Zwar so, es durfte kein Licht nach draußen, damit die Flugzeuge, wenn die anflogen, keine Zielorientierung hatten. Auf solche Sachen war man ausgerichtet. Und eines Tages war das dann vorbei. Ich weiß nicht genau, ob wir das am 8. Mai, 9. Mai schon gewusst haben. Aber was mir auffiel, war, dass plötzlich die Erwachsenen alle vom verdammten Krieg redeten. Von diesem verdammten Krieg. Das hatte vorher nie einer gesagt. Das fiel mir als Kind auf und da war klar, was passiert war. Und dann waren auf den Straßen Amerikaner mit ihren Jeeps, Briten, die gaben uns weißes Brot. Ich habe zum ersten Mal schwarze Menschen gesehen und von dem habe ich weißes Brot bekommen und bin zu meiner Mutter reingerannt und habe gesagt, das hat er mir gegeben. Kann ich das essen? Hat sie angeguckt, sagt sie, ja sicher. Sag, aber das sind doch unsere Feinde. Ach, sagt sie. Wieso haben wir den Krieg gehabt mit denen, wenn die uns das Brot geben? Also das war wenige Tage nach dem Krieg. Das war für mich als Kind alles unbegreiflich, wie aus den Feinden plötzlich Freunde wurden.
Sie sind in einer Generation aufgewachsen, die den Krieg noch direkt miterlebt hat. Die heutige Politikergeneration hat den Krieg nicht erlebt. Macht das einen Unterschied in der Wahrnehmung?
Ich glaube schon. Also ich denke, dass viele von uns, von denen, die es noch erlebt haben, bei dem, was jetzt im Moment passiert, doch wieder in besonderer Weise aufgeschreckt sind. Ich sage nicht, dass die anderen das nicht fühlen, aber das ist schon etwas, wo man auch erinnert wird an bestimmte Situationen, die es gegeben hat, an den Hunger, den wir gehabt haben, zum Beispiel 46, 47. Wir hatten schlichtweg nichts zu essen. Und ich vergesse eine Szene nicht. Ich habe draußen gespielt, meine Mutter war in der Küche und ich hörte, wie der Brotschrank ging. Ich bin reingestürmt, meine Mutter stand am Brotschrank, guckte mich an, weil ich wusste, es war überhaupt nur noch eine Schnitte da. Meine Mutter guckt mich an und sagt so, hast du gedacht, ich würde dir das Brot wegessen? Das habe ich natürlich geleugnet, aber es war mir peinlich. Die wusste, sie hätte es nicht getan. Aber so sehr waren wir abhängig davon. Und deshalb war ihnen, als wir in die Schule kamen, 46 zum 1. April, eines der schönsten Erlebnisse. Dann in der Schule gab es einmal die Woche, dann zweimal Quäkerspeisen. Der Nachteil, den die Quäker hatten, das waren keine Katholiken. Das wurde uns schnell beigebracht. Aber ich fand Quäker gut. Denn die Quäkerspeise, das war so eine Grießsuppe mit Rosinen oder so ein Bouillon mit einem Brötchen. Und da gingen wir hin. Kochgeschirr war das wichtigste Instrument in der Schule. Und ich lernte da beim Austeilen Piepers Else kennen. Die war so ungefähr 10 Jahre älter als ich. Das wurde dann meine erste Liebe, weil Folgendes passierte. Immer haben die Großen, die sind zunächst an die Töpfe gegangen. Nur wenn es diese Grießsuppe gab mit Rosinen, gingen sie als Letzte, weil die Rosinen kamen zum Schluss. Die sackten ab. Ich war aber schlau genug zu erkennen, dass irgendwas nicht stimmt. Ich habe das mit meiner Mutter besprochen. Die sagte, ja, pass mal auf, ich zeige dir das. Und dann hat sie so eine Suppe gemacht und dann die Rosinen. Und irgendwann, wenn man da lange dreht, kommt das hoch. Also bin ich zu Piepers Else gegangen und habe gesagt, also pass auf, du musst, wenn wir dran sind, drehen, 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 drehen. Das hat sie gemacht und dann schwammen die ganzen Rosinen oben für uns Kleine. Ich fand die Frau unglaublich gut. Ich weiß gar nicht, ob sie noch gibt. Die wird also 95 sein oder sowas. Ich weiß nicht irgendwie, aber ja, man hat dann viele Menschen kennengelernt, die mitgemacht haben bei sowas. Ja.
Sie haben dann direkt nach der Volksschule einen Beruf gelernt. Der hat eigentlich mit Politik direkt nichts zu tun, Industriekaufmann. War das da schon Ihr eigener Plan oder waren da die Eltern dahinter nach dem Motto, der Junge geht zuerst mal in eine Lehre?
Nee, als ich in Klasse 4 war, kam der Rektor nach uns zu Hause und hat mit meinen Eltern schon, ob ich Abitur machen soll. Aber da hätte ich nach Neheim fahren müssen. Und das kostete Geld, das Fahren. Die Schule kostete auch noch Geld. Also haben gesagt, kann auch so ein guter Katholik werden, deshalb soll der Abitur machen. Und so begannen die ganzen Irrtümer des Lebens dann irgendwo, um sich zu greifen. Und ich war 14 Jahre und 2 Monate, als ich aus der Schule kam. Und war 16, als ich meine Lehre beendete. So hieß das ja damals, Ausbildung, kaufmännische Lehre. 16 und ein paar Monate, als das da zu Ende ging.
Bei der Vorbereitung auf den Abend dachte ich ganz oft, was für ein Understatement pflegt dieser Politiker, der aus dem Beruf kommt, der eine Volksschule besucht hat, der aber Dostojewski liest, Kafka liest und über Camus referieren kann. Lieben Sie Understatement?
Nö, ich glaube, das ist Realität. Ich finde das andere, das mache ein bisschen hochjubeln dabei. Also man muss einfach realistisch sein. Ich habe große Lücken und ich sage das, ich empfehle keinem Kind, mach kein Abitur oder lern nicht, sondern ich sage allen, guckt euch um. Zu wissen, Bildung zu haben, ist gut und mir fehlen viele Sachen. Ich bin ewig dilettant geblieben in Fremdsprachen. Ich verstehe von vielen Kulturen zu wenig. Ich habe nie das mitgemacht, was ein normaler Abiturient, Abiturientin gelernt hat. Meine Frau ist in die Waldorfschule gegangen und die kann mir viele Geschichten erzählen, was sie alles da gelernt hat, was ich nie gehört und gesehen habe und wo ich dann hinterher keine Zeit oder auch keine Lust mehr hatte.
Ich habe gelesen, dass Sie in der Jugendarbeit aktiv waren, Gruppenleiter, Jugendfreizeiten organisieren. Das verbindet uns ein bisschen. Bei mir war das genauso. Mich hat es tatsächlich auch sehr geprägt. Ich profitiere heute von diesen Erfahrungen immer noch, auch in meiner Aufgabe beim SWR. Wie haben Sie diese Zeit in Erinnerung?
Gut, ich bin mit meiner Kindheit hochzufrieden. Meine Mutter hat mich sehr katholisch erzogen, was ich auch gut fand damals. Da verbinden sich ja schöne Geschichten und auch Lebenserwartungen damit. Dabei, ich war dann Messdiener aktiv und Fahrjugendführer, habe Zeltlager organisiert, so eine Art Pfadfinder und habe nur mit 15, 16 angefangen zu lesen und kam dann an eine Nachtsendung des WDR. Und dieser WDR wurde meine Heimvolkshochschule. Es war ein Essay, wurde da gesendet über Schuld und Sühne Dostojewski. Ich hörte mir das an. Meine Mutter kam dazu und sagte, was hörst du dir da an? Und da habe ich gesagt, ja, das ist Dostojewski, Schuld und Sühne. Hat sie auch zugehört. Da sagt sie, Junge, lass das sein. Ich kann dir nicht helfen dabei. Es gibt im Leben komplizierte Sachen, aus denen man sich besser raushält. Glaub einfach und so und bleib normal und ich warne dich. Aber es war zu spät. Ich habe dann gelesen und habe dabei vieles erfahren, bis ich eigentlich 25 war. Das war so die entscheidende Wende in der Zeit. Ich war schon verheiratet, hatte die erste Tochter und Das war Bundestagswahl. Ich habe beschlossen, die SPD gewinnt jetzt mal. Hat sie aber nicht. Bin ich hingegangen, habe gesagt, ich mache jetzt mit, ich helfe mal bei euch. Das hörte sich natürlich gleich wieder so an, dass die mich überhaupt nicht mehr haben wollten. Die haben gesagt, was ist das denn für ein arroganter Pinsel? Ich war so ein Klugscheißer, wie man so sagt im Sauerland dazu. Ich wusste alles, kannte alles, habe alles gelesen, alles gehört am Radio. Und dem WDR habe ich dann damals angeschrieben und gesagt, ich habe das nicht verstanden, die müssten mir das Manuskript schicken, haben die auch gemacht. Nach 3 Wochen schickten die mir alle Manuskripte, lesen sie das einfach alles. Das habe ich auch gern getan, auf der Rückseite konnte ich Parteiprogramme schreiben. Also ich habe viel profitiert an diesem WDR und habe einiges dazugelernt. Und dann mit 25 habe ich kapiert, das alte Arbeiterlied, das ich gerne singe, die Gedanken sind frei. Ist ein tolles Lied, stimmt aber nicht. Sondern die freien Gedanken bringen es nicht. Du musst es tun. Dass du es besser weißt, verändert die Welt nicht. Du musst es tun. Also bin ich von dem hohen Sitz runter auf den Platz, sozusagen in die Partei. Und dann haben die gesagt, da kommen wir in den Ortsverein. Und da waren es dann 20 Leute. Dann habe ich denen erzählt, wie die Welt ist und wie das jetzt weitergeht. Und als ich fertig war, sagten die, nö, sehen wir ganz anders. Und dann kannst du wählen, entweder gehst du wieder weg oder du fängst an, mit denen zu reden. Kompromisse zu machen, sie zu überzeugen und du lernst, dass Politik ein hartes Geschäft ist, wo keiner von Anfang an nur alleine Recht hat, sondern wo du Meinungen aufbauen musst und dass das normal ist, sich da zu streiten, warum, um den richtigen Weg zu finden. Und das war für mich, für mein Leben die absolut richtige Entscheidung. Seitdem habe ich nie daran gezweifelt, dass ich nicht alles weiß, dass ich große Lücken habe und dass überhaupt kein Mensch alles weiß, aber dass Menschen fortschrittsfähig sind, dass es besser gehen kann auf der Welt und dass man dafür was tun muss. Und das ist halt die Lehre, die ich da mitgeschleppt habe und die ich dann versucht habe umzusetzen.
Sie haben viele politische Begriffe geprägt. Also einer ist mir sehr, sehr gut im Hinterkopf, die Heuschrecke, der Heuschreckenvergleich. Also Sie haben das internationale Kapital, seine wachsende Macht mit der Plage von Heuschrecken verglichen. Mögen Sie solche Bilder und brauchen wir neue Spielregeln, wenn Sie das so drastisch schildern?
Spielregeln, ja, ganz dringend. Und was die Bilder angeht, ja, das kommt vielleicht auch ein bisschen, wenn man viel Bibel gelesen hat in der Kindheit und in der Jugend. Das ist ja typisch da, dass alles übersetzt wird in Bilder. Und deshalb mit der Heuschrecke, das war ganz ordentlich. Ich war dann in einer Schule eingeladen und dann waren 2 junge Frauen, haben das dann geleitet, das Gespräch da. Und dann hatten die Heuschrecken gebraten und gaben mir die und haben gefragt, ob ich die denn jetzt esse, damit die auch wirklich weg sind. Das habe ich auch gemacht, aber die beiden, ich habe gesagt, nur wenn ihr mitmacht, den beiden wäre es bald schlecht geworden. Ich habe es ganz gut vertragen.
Der Spiegel hat geschrieben, Franz Müntefering gehört mit seinem ruppigen Charme zu den wenigen Spitzenpolitikern, die noch die Sprache der Basis sprechen.
Ich habe in der Tat nie eine komplizierte Sprache gelernt, auch in der Schule nicht, auch zu Hause nicht, sondern das war immer kurz und klar und so. Und meine Erfahrung ist, dass das auch zieht. Ich habe in einem meiner Bücher als Vorwort geschrieben, ein kleines Gespräch mit Johannes Rau. Der sagte zu mir, als ich da Minister war bei ihm, du redest komisch, du hast so komische Beispiele und die Sätze sind nicht voll und wenn man, das ist alles nicht richtig gutes Deutsch, was du sprichst. Da habe ich gesagt, Johannes, das stimmt, aber die Leute verstehen, was ich meine. Da sagt er, ja, das ist richtig, red weiter. Und daran habe ich mich immer gehalten. Ja.
Ich kann mich an einen Parteitag erinnern, auf dem ich damals als ARD-Reporter war. Da haben Sie sinngemäß gesagt, in einer angekündigten Rede, die Partei ist gut, die Fraktion auch, Glück auf. Das war's dann mit der Rede. Ja, und hier beim himmlischen Dinner heißt es jetzt, das Essen ist gut, der Wein auch, Glück auf. Es geht jetzt weiter mit dem nächsten Gang. Himmlisches Dinner im Gasthaus Himmelreich. Wir sprechen heute Abend mit Franz Müntefering. Wir sind in einem Restaurant, in dem behinderte und nicht behinderte Menschen gemeinsam arbeiten. Dieses Restaurant verpflichtet sich der Nachhaltigkeit. Herr Müntefering, was bedeutet für Sie Nachhaltigkeit?
Die Frage der Perspektive, wie geht's weiter? Das heißt, immer beim Handeln, konkreten Handeln in der Gegenwart im Blick zu haben, was das für die Zukunft bedeutet und was das bedeuten soll. Nicht sich zufrieden geben mit dem kurzatmigem Erfolg.
Die Halbwertszeit mancher Politiker ist ja sehr kurz. Jubelgeschrei, dann wieder in der Versenkung verschwunden, so ähnlich wie bei Fußballtrainern, mit Ausnahme von Christian Streich in Freiburg natürlich, mit dem ich mich auch schon an diesem Tisch hier unterhalten durfte. Nachhaltigkeit in der Politik, warum funktioniert das oft nicht?
Dass sie nicht funktioniert, will ich nicht sagen, aber die Welt ist kompliziert, das Zusammenleben auf der Welt ist kompliziert und es ist komplizierter geworden mit der Fähigkeit, sich zu bewegen, sowohl informativ als auch faktisch, als auch mit Sachen. Das heißt, immer mehr sind wir davon abgekommen, dass eine Region für sich alleine sorgen kann, sondern immer mehr sind weltweite Zusammenhänge erkennbar geworden und auch gesucht worden und auch ausgebaut worden, sodass diese Aufgabe, der Blick nach vorne, immer komplizierter und umfassender geworden ist.
Nochmal Nachhaltigkeit mit Blick auf die SPD. Die SPD stellt den Kanzler, ist wieder an die Regierung gekommen. Hat das etwas mit politischer Nachhaltigkeit zu tun oder haben die anderen einfach viel mehr Fehler gemacht?
Und ich glaube, dass wir schon überzeugt haben an der Stelle und dass der Abgang von Frau Merkel, die ja doch ein großes Sympathiepolster gehabt hat in der Bevölkerung, auch Dinge wieder neu reguliert hat und dass die Union sehr unsicher aufgetreten ist und dass das auch noch nicht erledigt ist. Also ich glaube, positiv gesagt, dass die Koalition SPD, Grüne, FDP, wenn die gute Politik zusammen machen, jetzt diese 20er Jahre durchziehen können, gemeinsam. Und das wird ein ganzes Stück deutsche Geschichte prägen. Das Entscheidende dabei, das ist für die, macht das für die CDU so schwer, ist, dass eigentlich alle Forderungen, die die CDU stellen kann, auf die die Menschen warten, von einem der drei, die regieren, auch vertreten werden. Dabei spielt die FDP eine ganz wichtige Rolle. Und wenn das normal läuft, wird die FDP einige Prozentpunkte dauerhaft bei der CDU wegnehmen auf Bundesebene. Da sind diese Landesergebnisse, man darf sich da nicht irritieren lassen. So wird das laufen in den nächsten Jahren. Und deshalb, da ist eine große Chance in dem, was im Augenblick passiert. Entscheidend ist aus meiner Sicht, dass die Koalition wir Politik macht und nicht einzelne Politikbereiche für sich als einzelne Partei in Anspruch nimmt. Also ich würde meiner SPD empfehlen, nicht zu sagen, wir SPD haben durchgesetzt, sondern diese Koalition hat durchgesetzt.
Politikerinnen und Politiker müssen ja auch die Fähigkeit haben, etwas auszusitzen. Wie sehen Sie da Olaf Scholz? Ist er der, der etwas aussitzen kann? Weil er ist ja jetzt in einer sehr, sehr schwierigen Zeit Kanzler geworden mit Corona-Krise und einen Krieg mitten in Europa.
Olaf ist Hamburger, ich kenne ihn ja lange, also der ist nicht übersprühend jetzt vor Begeisterung und großen Worten. Ist so ein Antityp, sagen wir mal, zu Norbert Blüm oder zu solchen Leuten, um das mal so zu nehmen. Aber er ist einer, der sehr präzis denkt und der auch auf Nachhaltigkeit achtet. Und der natürlich eines im Blick hat im Augenblick bei dem fürchterlichen Krieg, den Putin da begonnen hat. Es darf nicht ein Krieg werden, in dem Deutschland eine dominante Rolle spielt, durch welche Maßnahmen auch immer.
Die SPD hat ja auch sehr stark auf Wandel durch Handel gesetzt. War das im Nachhinein jetzt gesehen ein Fehler? Oder war das richtig, das zu versuchen?
Ich glaube, dass es eigentlich nicht anders geht. Ich habe ja vorhin gesagt schon, eigentlich muss die ganze Welt miteinander in Kontakt sein und an Nachhaltigkeit arbeiten. Nicht nur in Europa. Was uns so erschreckt sein lässt, ist im Augenblick, die Wahrheit ist ja, dass es solche Kriege, vergleichbarer schwer auch, in der Welt immer wieder gegeben hat. Aber die waren so weit weg, dass wir nicht das Gefühl hatten, das kann uns persönlich treffen. Und deshalb war ein Stückchen Gelassenheit dabei und sagt, Afghanistan oder was auch immer, was auch wo immer passiert ist oder Südamerika, ihr müsst das irgendwie wieder schütteln, ihr müsst das irgendwie wieder hinkriegen. Und das ist jetzt in Europa genauso, aber man muss natürlich auch sagen, keiner weiß, ob das gut geht. Das weiß keiner. Und deshalb muss man da die Zähne auch zeigen. Und da bin ich ganz bei dem, was Helmut Schmidt immer gesagt hat. Jeder muss wissen, er darf nicht zu viel machen. Sonst ist er auch mit dabei. Wir sind auch in der Lage, uns zu wehren. Wir greifen nicht an, wir sind nicht aggressiv, aber wir lassen uns auch nicht hinmetzeln. Und wir lassen auch nicht zu, dass die Ukrainer hingemetzelt werden.
In der Öffentlichkeit werden ja auch immer wieder kritische Fragen gestellt zum Verhältnis Sozialdemokratie-Russland, Sozialdemokratie-Putin, vor allen Dingen in den amerikanischen Zeitungen, habe ich das mehrfach gelesen. Verstehen Sie diese Fragestellung, dass man sagt, hat da die SPD vielleicht nicht zu nahe an Russland gearbeitet, war sie da nicht zu nahe dran, wo wir natürlich dann sofort auch beim Thema Gerhard Schröder wären?
Also das Ganze hatte als Hintergrund immer noch 1938 folgende. Deutschland marschiert durch Europa, zerschlägt alles kurz und klein und in Russland eine große Metzelei, wo Hunderttausende gestorben sind an diesem Krieg. Und der ist immer noch da. Übrigens ist das auch einer der Gründe dafür, weshalb ich meine, dass wir nicht als die großen Starken auftreten dürfen. Wenn wir das machen würden, würde in Osteuropa sehr schnell wieder der Eindruck entstehen von den starken Deutschen, die das alles machen wollen. Wir müssen das im Verbund mit anderen Ländern zusammentun. Die Nähe zwischen Sozialdemokratie und Russland, man kann sich da nur beziehen auf den Moskauer Vertrag und auf den Warschauer Vertrag, der zustande gekommen ist durch Willy Brandt und das dann auch organisiert haben. Aber natürlich in gleicher Weise und gewichtiger war das, was nach 1991, 92 passiert ist, als nämlich die deutsche Einheit dabei, die für uns ganz wichtig war. Aber das Wichtigste, welthistorisch das Wichtigste, war natürlich in dieser Phase das Zerbrechen der Sowjetunion 1991, 92. Ein Weltreich wurde zerschlagen. Es ging in die Brüche. Und das haben wir nicht, glaube ich, emotional nicht nachvollzogen, was da eigentlich passiert ist und was auch bei manchen da hängen geblieben ist, auch in Russland und in Osteuropa überhaupt. Das war so. Und dann hat 1905 folgende Frau Merkel die weiteren Verhandlungen mit Russland geführt. Putin, ich habe ihn selbst einmal bei solchen Gelegenheiten kurz gesehen, auch die Hand gegeben. Das macht man dann halt so bei Gelegenheiten, klar, weshalb auch nicht. Und auch die Verträge mit denen gemacht. Aber Putin hat sein Wort gebrochen, sowohl gegenüber den Sozialdemokraten, als sie regierten, als auch gegen Merkel. Und das ist sein Verstoß dagegen und da müssen sich die deutschen Politiker nichts von anrechnen lassen, dass die grundsätzliche Überlegung, Deutschland und Russland muss in Freundschaft miteinander leben, richtig bleibt. Ich glaube, das bestreitet auch niemand in der CDU. Das ist ganz klar, das war ja so und das muss auch wieder so sein. Und ganz gewagt, man muss wollen, dass es irgendwann die Zeit gibt, wo auch Russen und Ukrainer sich wieder als Freunde umarmen können und wie Menschen begegnen können.
Ich würde nochmal gerne einen Blick auf Gerhard Schröder werfen. Sie haben ihn 2004 als Parteichef damals abgelöst. Er war durch Agenda 2010 auch ziemlich unter Beschuss. Sie brauchten einen mit einem sozialen Gewissen, habe ich gelesen, mal so ganz salopp gesagt, also einen wie Münte. Waren Sie eine Art Gegenpol zu Gerhard Schröder?
2004 hat Gerhard Schröder mich gebeten, ich soll Parteivorsitzender werden. Er war als Kanzler ja sehr beschäftigt, ist ganz klar, und hat gesagt, die Lebenswirklichkeit ist ja so, ich eröffne die Parteivorstandssitzungen als Generalsekretär oder als Fraktionsvorsitzender, machst du das dann weiter. So war das auch. Und ich wollte das aber erst nicht, weil ich genau wusste, darin steckt eine große Gefahr, weil in der SPD der Parteivorsitzende eine ganz wichtige Figur ist. Das hat mit Bebel und mit Brand zu tun. Eine übergewichtige Figur ist eigentlich. Ich bin dann aber im Frühjahr 2004 Parteivorsitzender geworden, war dann auch Fraktionsvorsitzender, also hatte sehr viel Macht geballt und es begann das, was ich vorher gesagt hatte, dass in der Partei dann welche waren, die gesagt haben, du musst den stoppen, ihr müsst das und jenes anders machen, was ich aber nicht wollte. Ich wollte mit ihm die Politik durchziehen, so wie wir sie ja auch vereinbart haben und das habe ich auch getan. Also da haben wir uns in der Zeit gut ergänzt. Ich habe auch, als er dann als Kanzler ausschied, 2005 nicht missbilligt, dass er in die Wirtschaft ging und dass er auch Geschäfte im Ölbereich und Gasbereich mit Russland gemacht hat. Es war Geschmackssache, kann man sagen. Ich hätte es nicht gemacht, klar. Aber dass er jetzt, nachdem der Putin alle Hohnlachen nach Haus geschickt hat und diese Metzelei da beginnt, nicht bereit ist, sich davon zu distanzieren, ist allerdings für mich auch ganz klar, führt dazu, dass ich nicht mit ihm zusammen gerne in einer Partei bin. Und wir haben als die ehemaligen Parteivorsitzenden, auch die jetzigen, zusammen ihm Anfang März, eine Woche nach Beginn des Krieges, geschrieben, haben gesagt, wir sind in einer Partei, wir wollen das auch sein, aber du musst dich jetzt verhalten. Du kannst nicht einfach das, was da stattfindet, der Krieg gegen diese Menschen, die unschuldigen Menschen und Mord und Totschlag und was da alles läuft, du kannst nicht sagen, das ist nun mal so. Wenn du achtenswerter Sozialdemokrat werden willst, dann musst du dich jetzt klar verhalten. Und dazu habe ich nie eine Antwort bekommen und keiner von den anderen Vorsitzenden nach meinem Wissen. Und das heißt, ja, Tisch zu zerschnitten, ja, so.
Ist das auch eine persönliche Enttäuschung bei Ihnen, weil Sie waren ja relativ eng in der Zusammenarbeit über viele Jahre?
Natürlich. Dazu muss man kein enger Freund sein und er war ja auch mal Vorsitzender dieser Partei und er hat auch als Kanzler gute Sachen gemacht. Ich erinnere mich an den Irakkrieg, als die Amerikaner unbedingt wollten, Bush Junior, er soll in den Krieg ziehen und ich bin dabei ihm gewesen, wie er im Kanzleramt da rumlief, wie in einem Käfig gefangen hat, gesagt, die Amerikaner wollen das aber, was soll ich eigentlich machen und so schwer. Und dann hat er gesagt, nein, wir machen das nicht. Hat er richtig gemacht damals. Dass der ehemalige Kanzler und Sozialdemokrat vor allem sich nicht klar dazu verhält und nicht sagt, Putin, das ist die Brücke, ist kaputt zwischen uns. Wir können nicht länger Freunde sein. Das ist für mich schon eine ziemliche Enttäuschung und das kann ich auch nicht akzeptieren. Meine Frau ist übrigens der Meinung, wir sollen einfach keine Mitgliedsbeiträge mehr annehmen von ihm. Das finde ich eine sehr geschickte weibliche Idee und ob das eigentlich richtig funktioniert, weiß ich nicht, aber ich finde das eigentlich ganz gut, weil es sind ja jetzt so Kommissionen eingerichtet, die da Urteil sprechen sollen, das gibt es ja, so Schiedskommissionen, das dauert aber oft Jahre und da können die Zeitungen noch 10-mal drüber schreiben, da habe ich gar kein Interesse dran, man sollte ihm jetzt sagen, komm, jetzt mach.
Wenn die internationale Presse schreibt, ja, die SPD, diese, ich sag's mal ein bisschen salopp, diese Russenversteher, klar, dass die keine schweren Waffen in der Ukraine liefern wollen, ist es verständlich, dass nach wie vor die Sozialdemokratie da so Putin-freundlich oder Russland-freundlich eingestuft wird?
Ich sehe das eigentlich nicht so. Und ich, wenn man mit den Leuten spricht, dann ist immer das Erste, was man fragen muss, was sind denn jetzt eigentlich schwere Waffen? Kann man sich sehr lange drüber streiten. Die meisten gebrauchen das Ding, das Wort, wissen aber nicht genau, was sie meinen. Ich glaube, dass Olaf Scholz sehr überlegt, alle Gefahren bedenkt, die da sind. Und dass er sagt, wir wollen helfen, wir wollen denen auch Panzer geben, wir wollen auch Panzerabwehrwaffen haben für die Ukraine. Und da wird ja auch geliefert. Aber das muss etwas sein, wo wir mit anderen Ländern und mit der NATO und mit den Amerikanern zusammen vorangehen. Dabei, das machen die auch und das wird sich auch verstärken, da bin ich ganz sicher. Trostreich ist das für mich nicht. Das heißt, es werden noch viele Menschen sterben dann auf beiden Seiten und man weiß nicht, wie das dann eskaliert. Das Beste wäre, dass man sagt, wir machen jetzt eine Pause und setzen mal Leute zusammen und reden mal darüber, wie man denn eigentlich aus dieser Situation rauskommt.
Bevor wir jetzt wieder eine Essenspause machen, möchte ich noch einmal ein bisschen zurückgehen, nochmal zurück zur Sozialdemokratie. Ich kann mich noch gut erinnern, es war der 11. März 1999. Ich war in Freiburg in einer spanischen Kneipe, habe meinen Geburtstag nachgefeiert, vorher Prüfungen abgenommen von Journalistinnen und Journalisten. Ich saß mit einer Kollegin im Casa Español und auf dem Bildschirm lief eine Fußballübertragung oder eine Fußballaufzeichnung und auf einmal kam ein Laufband, Oscar Lafontaine tritt von allen Ämtern zurück. Wie ein Blitzeinschlag war das. Wie haben Sie das damals mitbekommen oder wie ist es bei Ihnen im Endeffekt dann verortet gewesen, als Lafontaine von allen Ämtern, also von allen drei Ämtern zurücktritt?
Ich saß im Elefanten in Weimar, das ist eine schöne Kneipe. Und mein Vater kam rein und sagte, wir haben angerufen, der Lafontaine ist zurückgetreten. Ich sage, von was? Ja, von allem. Das kann nicht sein. Das kann sein vom Finanzminister, weil zwischen ihm und Schröder gab es Reibung. Eigentlich wollte Lafontaine ja der große Macher sein, aber das wollte er aus dem Finanzministerium organisieren. Das ging aber überhaupt nicht. Das Kanzleramt war da stärker. Das konnte ich mir vorstellen. Dann hat er gesagt, nein, er hat auch sein Mandat niedergelegt und auch den Parteivorsitz. Das konnte ich mir alles überhaupt nicht vorstellen. Da habe ich dreimal telefonieren lassen, bis sie mir gesagt haben, nun glaubt das doch endlich, das ist passiert. Ja, und natürlich. Und dann bin ich nach Bonn gerast. Dann haben wir in dem Haus, im Kanzlerbungalow, den Ludwig Erhard gebaut hat, zusammengesessen, haben entschieden, Schröder macht jetzt Parteivorsitzenden und wir haken uns jetzt unter und machen weiter. Das war, ich wusste, Alarmstufe 1, ganz klar. Aber das haben wir schnell organisiert. In der Nacht am anderen Morgen wussten wir alle, wer was machen muss. Ja.
Wie ist Ihr Verhältnis heute zu Oscar Lafontaine?
Ohne.
Ohne. Hat er die SPD verraten?
Er sich selbst. Das eigentliche Dilemma war ja dann eigentlich, meine, wir haben uns dann wohl noch mal gesehen bei verschiedenen Gelegenheiten und so und haben die Form gewahrt, aber das eigentliche Übel war ja vor der Bundestagswahl 2005, als er mit Gysi, die beiden großen Genies, haben dann entschieden, dass sie eine eigene Partei machen und dass sie den Sozialdemokraten die Wahl versauen. Das haben sie auch geschafft. Wir hatten 4,9% minus, sie hatten 4,9% mehr. Und so konnten wir nicht weiter regieren.
Jetzt gibt es das Hauptgericht zuerst mal hier im Gasthaus Himmelreich. Ja, und nachher möchte ich mit Ihnen auf jeden Fall noch reden über Ihr Buch, das Sie geschrieben haben, und über Ihre Vorstellungen einer altersgerechten Gesellschaft. Herr Müntefering, Sie plädieren vehement dafür, dass sich die ältere Generation einmischt, Verantwortung übernimmt in der Gesellschaft. Und am besten hat mir der Satz gefallen, der Schatz der Älteren ist die Zeit, also die Zeit für die Gesellschaft. Für was soll sich denn die ältere Generation Zeit nehmen?
Für sich selbst, für die Menschen, die einem besonders nahestehen, aber auch für die Gesellschaft insgesamt, zum Beispiel in der Kommune, in Vereinen, Verbänden, Organisationen, Patenschaften für Kinder, die schulschwach sind, um ihnen zu helfen, dass sie ins Berufsleben finden können. Jedenfalls Teilhabe an der Gesellschaft insgesamt, das bleibt ganz wichtig auch im Älterwerden.
Die Deutschen werden immer älter. Lebenserwartung der Männer 78,6 Jahre, der Frauen 83,4 Jahre. Das sind die neuesten Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Was bedeutet das für das Zusammenleben in unserer Gesellschaft?
Na, erstmal ist klar, die Frauen leben 4 bis 5 Jahre länger, sagen uns nicht, wie man das macht, kriegen aber noch raus. Wollen die Männer natürlich auch, das ist ganz klar. Aber wichtig ist, dass in der Nacherwerbszeit eine lange Zeit entsteht, die wir sonst nicht kannten. 1965 war die Lebenserwartung bei 65. Und heute ist sie eben im Schnitt bei 80, 81 Männer und Frauen im Schnitt. Und das sind viele Jahre, die nach dem Renteneintritt noch kommen.
5 Millionen Menschen sind heute in Deutschland älter als 80 Jahre. 2040 werden es 10 Millionen sein. Was bedeutet das für die Gesellschaft? Was bedeutet das für die Politik?
Die 80-Jährigen sind mit 80% noch autark heute. Das heißt, sie können noch für sich selbst sorgen, selbst leben. Tun nicht alle, sind ja oft als Paare zusammen. Aber sie können das, da wo sie alleine sind. Und das entwickelt sich auch noch weiter in das Alter hinein. Also wir leben nicht nur länger, sondern wir sind auch länger handlungsfähig und aktiv. Und das verändert die Gesellschaft natürlich tiefgreifend. Der Staat muss handeln, die Gesellschaft muss handeln, aber die Menschen, die älter werden, selbst auch. Ich höre immer, wir wollen selbstbestimmt alt werden. Da bin ich voll mit dabei. Aber selbstbestimmt alt werden heißt nicht, Staat, mach mal. Sondern man muss dann auch seinen Teil selbst mit dazu beitragen, damit das gelingt.
Tun wir als Gesellschaft heute schon genug für Seniorinnen und Senioren? Stichworte sind aktive Teilhabe, Mobilität ermöglichen, mehr Generationenhäuser, weniger Isolation und Vereinsamung.
Ja, da muss einiges passieren. Das ist ja gerade das, was ich meine mit Älterwerden in dieser Zeit, dass sich da einiges verändern muss. Aber ich sage nochmal, der Staat muss helfen. Er kann zum Beispiel helfen, dass mehr Generationenhäuser noch mehr entstehen. Das sind keine Häuser, in denen verschiedene Generationen wohnen, sondern das sind Treffpunkte für alle Generationen, wo Kinder nachmittags Hausaufgaben machen können, wo sich Ältere treffen, wo Ältere miteinander auch in Diskussionsclubs kommen oder wo man auch Bewegungsübungen macht. Davon muss es mehr geben. Es muss mehr lokale Allianzen für Menschen mit Demenz geben, damit die, die davon überrascht werden, auch wissen, an wen sie sich wenden, wer ihnen da Ratschlag geben kann. Wir brauchen dringend Einrichtungen in allen Städten, wo die Alten lernen können, mit den neuen digitalen Möglichkeiten besser umzugehen, nicht sich an allen möglichen raffinierten Sachen zu beteiligen, sondern die Grundkommunikation sozusagen für den Umgang damit mit dem Arzt oder mit den öffentlichen Behörden.
Sie sind auch pragmatisch, das haben wir heute Abend schon mehrfach erlebt. Sie treiben auch regelmäßig Sport mit 82 Jahren. Wie dürfen wir uns das hier in dieser Runde vorstellen?
Ja, ich im Moment schwächle ich ein bisschen. Also ich weiß nicht, ob das so fröhlich weitergeht. Aber ich mache jeden Morgen so seit 20 Jahren 20 Minuten Gymnastik. Wenn man Männern sagt Gymnastik, dann sagen die, hör mir damit auf. Männer wollen Kampfsport. Die wollen gewinnen und das muss Kampf sein. Ist aber Quatsch. Also sich morgens ausschütteln mal und mit Kniebeugen und allem, was man tun kann. Man kann sich das ja vorstellen. Das Badezimmer muss man sowieso. Keiner lacht einem aus. 20 Minuten jeden Morgen gucken, wie lange kann ich auf einem Bein stehen und was muss ich tun, damit das alles wieder besser wird. Und das ist etwas, was ich immer mache und was mir auch hilft. Ansonsten habe ich lange Zeit, bis vor 3 oder 4 Wochen, so 3-4 Mal die Woche, so 3-4.000 Meter flott marschiert, nicht mehr gelaufen, sagt der Arzt, lassen Sie das Knie, geht dabei nur kaputt, also aber flott gehen. Und soziale Kontakte haben wichtig, weil wir haben in großen Städten, ich kenne nicht die Zahlen aus Freiburg, in Berlin und zum Beispiel in Köln haben wir 51% Einpersonenhaushalte. Davon sind etwa 80% junge Menschen, Studenten, müssen uns nicht kümmern. Bleibt ein Fünftel davon über. Das sind alte Menschen. Zehntausende alte Menschen leben einsam und allein in einer Wohnung. Und ein großer Teil, eine mehr als dreistellige Zahl, ist physisch und psychisch eigentlich nicht mehr in der Lage, runterzugehen und für sich selbst zu sorgen und soziale Kontakte zu bilden. Und nicht wenige sterben auch so. Das ist die Wahrheit. Wir haben uns darüber bei Corona aufgeregt, dass Menschen alleine starben. Das ist auch jenseits von Corona ein großes Problem, was in dieser Gesellschaft ist, dass Menschen wegsterben, wo Nachbarn gar nicht voneinander wissen, dass es sie gibt. Und das wird dann gemerkt nach ein paar Wochen irgendwie. Das ist so. Und da muss man versuchen, was kann man tun? Was kann man tun? Wie kann man damit umgehen?
Sie haben mitgearbeitet am 8. Altersbericht der Bundesregierung. Da wird sehr viel von Digitalisierung gesprochen, auch für die ältere Generation. Wie nutzen Sie selbst so digitale Geräte, Laptop, iPhone oder Smartphone oder sowas? Welche Erfahrungen bringen Sie da für uns mit?
Also Erfahrung habe ich schon damit, aber keine guten. Also ich bin da noch sehr analog, da gebe ich gerne zu. Ich habe geholfen, solche Sachen einzurichten, habe auch so ein bisschen was gelernt dabei, aber mache meinen Stiefel sozusagen weiter. Dazu habe ich meine Schreibmaschine viel zu lieb und das Faxgerät auch. Und im Grunde arbeite ich im Wesentlichen mit diesen alten Methoden. Telefonieren kann ich, ja.
Sind Sie ein konsequenter Mensch?
Das weiß ich nicht. Also konsequent ist für mich immer so ein bisschen so, es ist etwas so, da darf man nicht von abweichen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es immer auch wieder Abweichungen gibt und dass man sich verbessert und verändert. Und also insofern würde ich sagen, ich versuche schon, einen geraden Weg zu gehen, aber ich bin offen dafür, dass die Welt sich verändert und die verändert sich jeden Tag. Auch wir selbst verändern uns. Auch die Bedingungen des Altwerdens verändern sich. Auch die des Sterbens verändert sich. Ich habe als junger Mensch gelernt in meiner Heimat da im Sauerland, ums Älterwerden muss ich nicht kümmern, alt wirst du von alleine. Sterben tust du auch. Das sind alles Binsenweisheiten, aber das sind keine Lebensweisheiten, denn wir sind nicht allmächtig, aber wir sind auch nicht ohnmächtig. Wir können Einfluss nehmen darauf, wie wir älter werden und was wir eigentlich tun können, damit das einigermaßen gelingt. Und da bin ich sehr dabei, dass man das nicht einfach auf sich zukommen lässt, sondern dass man sich Gedanken darüber macht, was kann ich eigentlich tun, damit das eine wirklich gute Sache wird, auch das letzte Stück des Lebens. Sterben ist Teil des Lebens. Sterben ist Teil, ich spreche nie vom Tod. Ich weiß, den Tod kenne ich nicht, der weiß ich nicht, das kann man auch nicht üben, das ist jenseits. Wie das sein wird, weiß ich nicht, gibt es unterschiedliche Vorstellungen, aber sterben weiß ich, wie das geht, bin ich einige Mal dabei gewesen. Auch das kann man nicht selbst üben, aber man weiß, wie das funktioniert und wie wichtig es ist, die letzte Strecke des Lebens Zeit füreinander zu haben. Das ist vielleicht das Wichtigste. Wie überhaupt für älter werdende Menschen, das will ich den Jüngeren sagen, ganz wichtig ist, dass sie ihr ganzes Leben erzählen können dürfen. Nicht, wenn Opa und Oma anfängt zu erzählen von 1950, sondern schon dreimal gesagt, lass mal sein. Ich berufe mich auf Helmut Schmidt. Helmut Schmidt sagt, wenn etwas so wichtig ist, dass es 30 Mal erzählen kannst, dann mach das auch. Wenn es weniger wert ist, musst du gar nicht anfangen damit. So, ich will mit einem 20-Jährigen sprechen können über meine Einschulung am 1.4.1946. Und ich höre ihm auch zu. Er mir bitte auch. Das ist für mich auch wichtig gewesen. Und das ist nicht hinter uns und Vergangenheit, sondern das ist Leben. Das Leben ist so lange aktuell, wie wir auf dieser Welt mit dabei sind.
Ich spüre bei Ihnen sehr, sehr viel Disziplin und jetzt wird es richtig grausam. Ich habe gelesen, dass Sie jeden Morgen kalt duschen und dabei auf 100 zählen. Sind die Berichte richtig oder ist das übertrieben?
Das ist ein bisschen überholt. Also ich mache das nicht mal immer mehr bis 100, aber doch möglichst oft. Ich kann allerdings auch sehr schnell bis 100 zählen.
Wir haben jetzt einige Minuten über das Älterwerden geredet. Auch, Sie haben auch über das Diesseits und das Jenseits geredet. Sie haben Ihre damalige Frau, Anke Petra Rettig, gepflegt, als sie schwer krebskrank war. Sie haben dafür ein wichtiges Amt aufgegeben als Arbeitsminister und als Vizekanzler. War das eine Form von Disziplin? War das eine Form von Konzentration? Was ist Ihnen wichtig im Leben?
Mit der Anke Petra war das so, dass sie Krebs gehabt hat, dann ist sie gesundet. Dann haben wir noch ein paar schöne Jahre gehabt. Und dann kam das Ganze wieder. Und ich hätte schon etwas früher aufgehört, Minister zu sein. Aber wenn ich mit ihr darüber sprach und andeutete, ich könnte vielleicht auch zu Hause bleiben, merkte ich, dass sie mich fragte, glaubst du nicht, dass ich wieder gesund werde? Verstehen Sie? Das ist ein Dilemma. Und ich habe es dann aber schließlich doch gemacht. Da war unser Parteitag in Hamburg und dort bekam ich den Anruf aus der Klinik. Wir haben durchläutet, es sind schwere Verwachsungen im Gehirn und das ist alles eine Frage vom halben Jahr. Keine Chance mehr. Und da bin ich noch rausgefahren und habe gesagt, so, ich bleibe jetzt hier. Er hat gesagt, ja, ich glaube, ist richtig. Und das hat dann dreiviertel Jahr gedauert und das war für uns nochmal eine ganz wichtige Zeit, über das Leben zu sprechen, über alles. Und ich habe bei ihr auch manches Mal gehört, abends, dass sie gesagt hat, wenn ich morgen früh nicht wach werde, wäre mir das eigentlich ganz recht. Ich habe keine Lust mehr. Und morgens, dann sagt sie, Mensch, die Sonne scheint, lass uns mal in den Garten gehen, zu den Blumen. Auf diesem Niveau bewegt sich das. Man macht keine großartigen Sachen mehr, aber man hat Zeit füreinander. Und das ist unglaublich wichtig, auch für einen selbst. Nicht nur für die, die gehen, auch für die, die bleiben. Das war bei meiner Mutter ähnlich schon. Und deshalb ist mir klar geworden, wie wichtig das Sterben ist als Teil des Lebens und dass man, wenn es eben geht, da füreinander Zeit haben muss. Meine Mutter hat mir erzählt aus ihrer Jugend Geschichten und Bilder gezeigt, die hat mein Vater nie gesehen. Der hat die Theater gespielt in so einem Dorfding da und dann, guck mal, wie ich ausgesehen habe und so. Das fand er gut. Hol mal einen Block, was willst du? Schreib dir mal auf, was es auf meiner Beerdigung gibt. Dann hat die mir diktiert in dem Blog, was ich aufschreiben, was es geben soll beim Beerdigungskaffee. Ne? Und dann schreib dir mal auf, wen du zur Beerdigung einladen musst und wen nicht. Die hat eine sehr große Verwandtschaft. Und bei dem letzten muss ich zugeben, ich habe mich nicht ganz dran gehalten, sonst hätte ich Krach gekriegt in der Familie. Weil die hat mir genau die ausgesucht, die sie mochte und diese. Also ich war da sehr entschieden. Ich habe das ein bisschen kaschiert, die ganze Sache. Ja. Aber so, und das haben wir miteinander besprochen. Und Weihnachten 1985 sagt sie, du musst mir jetzt mal helfen, ich muss mal ein gutes Kleid anziehen und du musst mir die Haare ondulieren. Früher sagt man ondulieren, also das waren so Brennscheren für die Haare. Und manchmal verbrannten die auch so ein bisschen, die Haare, aber das konnte man noch. Und ich sage, wieso willst du, weil die lag im Bett, hatte schwer Rheuma. Ja, ich will mir einen päpstlichen Segen holen. Am Fernsehen, aber der Papst, der segnet dich auch, wenn die im Nachthemd da sitzen. Nee, kommt gar nicht in Frage. Ich will mal ein gutes Kleid anhaben. Und dann habe ich ihr geholfen, dass sie sich anständig anzog. Und dann hat sie den Segen bekommen vom Papst. Und dann sagt sie so, jetzt kannst du mir helfen ins Bett. Ich stehe nicht wieder auf. Ich kann nicht mehr. Und da will ich nur ermutigen dazu, dass man nicht wegläuft davon, sondern dass man, wenn es geht, da Zeit füreinander hat. Es geht manchmal eben nicht, das weiß ich auch, aber wenn es geht, sollte man wissen. Und wir Alten haben Zeit. Alles andere sind Ausreden. Wenn man Zeit haben muss, dann kann man sagen, alles andere lasse ich mal liegen, das mache ich jetzt.
Nicht weglaufen, das gilt ja auch für die Politik. Sie sind 2009, zwei Jahre nach dem Tod Ihrer Frau, wieder in die Politik zurückgekehrt. Was war ausschlaggebend, dass Sie da nochmal zurückgekommen sind?
Ich saß zu Hause in Bonn damals mit Strohpantoffeln an den Füßen und die Füße auf dem Tisch, auf so einem halben Tisch da, also ganz gemütlich, wie man so sagt, als ich einen Anruf, ich habe Fernsehen geguckt, da tagte die Sozialdemokratie mit Kurt Beck in einem Hotel oben am Meer, ich weiß nicht mehr genau, wie das hieß. Dann wurde gemeldet, dass Kurt Beck zurücktritt als Parteivorsitzender. Und dann schellte das Telefon, am Telefon Frank-Walter Steinmeier und sagte, du musst nochmal Parteivorsitzender werden. Nee. Er sagte, überleg dir das. Und was soll ich denn machen? Also du musst wenigstens bis zur Wahl, musst du das machen. Sonst kriegen wir das jetzt nicht gebacken. Dann sagte ich, muss mir überlegen, sagte Bescheid. Und da habe ich eine halbe Stunde gebraucht, dann habe ich ihn angerufen und gesagt, ich mach das. Da bin ich wieder Parteivorsitzender geworden, bis zur Bundestagswahl 2009, die wir dann erwartungsgemäß verloren haben. Aber Frank-Walter Steinmeier konnte dann als Fraktionsvorsitzender weitermachen. Das hat er auch getan. Und ich bin halt in den Bundestag zurückgegangen. Also ich war im Bundestag geblieben und habe mich da um kleinere Fische gekümmert. Um Demografie und solche Sachen, um Altersberichte und solche Sachen. Und er hat dann seinen Weg weitergemacht, da als Fraktionsvorsitzender und dann letztlich eben als Bundespräsident.
Politik hat sich ja auch sehr stark verändert in dieser Zeit. Die sozialen Medien, Social Media spielt eine riesengroße Rolle. Wie nehmen Sie das wahr? Ist das etwas, was Sie genau beobachten? Oder sagen Sie, lass die mal machen mit Ihrem Facebook, Twitter und Instagram?
Nee, das ist mir nicht egal, aber ich verfolge das nicht. Ich bin da absolut altmodisch an der Stelle, aber natürlich, meine Frau ist sehr viel jünger als ich, die weiß Bescheid und ist auch auf all diesen Bereichen unterwegs und macht das auch. Als ich allerdings meine erste Einladung zur Impfung bekam, die hätten auch genauso gut Chinesisch schreiben können, ich habe nichts verstanden davon, was ich machen sollte. Und dann hat die gesagt, warte, gib mir das Ding mal und dann nach 5 Minuten hatte ich meinen Termin. Und ich finde schon, dass eine Gesellschaft aufpassen muss und dass sie bei Menschen, die in einer bestimmten Altersklasse sind, nicht ohne weiteres unterstellen kann, dass sie eine Fremdsprache plötzlich können. Und für die, das ist für mich ja Fremdsprache, wenn ich das mache da an der Stelle. Also ich bin immer dabei und helfe mit, dass eingerichtet werden Kurse, damit man das, kann auch die Volkshochschule machen, damit man den Umgang damit lernt. Aber man darf auch nicht übertreiben an der Stelle. Und was die sozialen Medien angeht, da will ich nichts mit zu tun haben, sag ich mal. Das ist, ich sage nicht, dass das schlecht ist. Ich sage nur, dass mir leuchtet das nicht so recht ein. Also ich weiß, die Leute amüsieren sich, wenn ich auf meiner Schreibmaschine schreibe. Dann sagen die, aber ich schreibe ins iPad und das geht alles ganz viel schneller. Das kann man gar nicht so schnell machen wie wir, nur auf deiner Schreibmaschine. Aber ich sage, ich denke so schnell, dass ich auf meiner Schreibmaschine immer noch Pause machen muss, weil ich noch nicht so weit gedacht habe. Was schreibt ihr denn eigentlich da rein? Das Problem bei den sozialen Medien ist, dass die so schnell schreiben, schneller als sie denken können und dass das dann auch stehen bleibt und verschickt wird. Das ist für mich so rätselhaft dabei. Ich würde das nie machen, weil da kommen ja blamable Sachen mal raus. Ne?
Heute bei uns zu Gast Franz Müntefering. Er hat über Jahrzehnte die deutsche Sozialdemokratie geprägt und freut sich bestimmt, dass seine Partei seit der vergangenen Bundestagswahl mit Olaf Scholz wieder den Kanzler stellt. Seither stimmt auch der berühmte und viel zitierte Satz Müntefering's wieder: Opposition ist Mist. Ein wunderbarer Gesprächspartner für ein himmlisches Dinner, Franz Müntefering. Vielen Dank für die Zeit.
Vielen Dank, Ebner.
Sie hörten Franz Müntefering, ehemaliger Bundesarbeitsminister, Vizekanzler, SPD-Generalsekretär und SPD-Chef im Gespräch mit Christoph Ebner, Leiter des SWR-Studios Freiburg. Eine Aufzeichnung aus dem Gasthaus Himmelreich vom 11. Mai 2022. Technik Roland Schneider und Daniel Fehrenbach. Das Gespräch finden Sie auch auf unserer Website SWR Aktuell Südbaden.